Hi und herzlich willkommen zu Junique Coffee Break. Wir sind Nati und Susi. Wir arbeiten zusammen, trinken wahrscheinlich ein bisschen zu viel Kaffee und haben festgestellt, die besten Gespräche entstehen oft zwischen zwei Terminen oder bei einer kurzen Kaffeepause bei uns im Büro.
Genau deshalb starten wir jetzt diesen Podcast. Wir möchten Leute aus unserer jüdischen Gemeinde vorstellen, die uns inspirieren oder einfach spannende Geschichten zu erzählen haben. Und für unsere allererste Folge, ja, heute ist Premiere, wir sind ein bisschen aufgeregt, haben wir direkt einen Gast eingeladen, den einige von euch vielleicht kennen.
Ruben Gertschikow, ursprünglich ein Kind der Frankfurter jüdischen Gemeinde, heute lebt und arbeitet er in Berlin. Er ist Autor, Publizist und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit jüdischem Leben und Antisemitismus. Er hat auch ein Buch gerade geschrieben, das heißt Juden auf dem Platz, Juden auf den Ring. Es geht um jüdisches Leben, Identität und Antisemitismus im Fußball.
Gebacken habe ich heute nicht. Es sind 38 Grad in Frankfurt. Ich habe Eis mitgebracht, also nehmt euch einen Kaffee, macht es euch gemütlich und herzlich willkommen zum Junique Coffee Break.
Hi Ruben, herzlich willkommen, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns unheimlich. Und ja, zu unserem Junique Coffee Break. Wir haben für den One-Up ein paar kurze Fragen vorbereitet für dich. Let's go. Frühaufsteher oder Nachteule?
Sowohl als auch, würde ich sagen.
Okay. Alles kommt auf, worauf kommt das an?
Auf meine Verfassung, aber grundsätzlich mag ich es früh aufzustehen, beziehungsweise meine biologische Uhr wirft mich eigentlich von vorne raus immer. Also ich kann die Nacht durchmachen und stehe weiterhin trotzdem meistens um 8 bis 9 auf. Das hat Vor- und Nachteile, aber nach dem zweiten Kaffee geht es dann auch weiter.
Okay, Eintracht oder Hertha?
Weder noch.
Nee, wirklich? Und kein Eintracht-Fan?
Nee, ich bin Fan des ersten FC Köln seit meines ganzen Lebens.
Guck, wie kommt es?
Mein Vater ist seit 1968 FC-Fan und ich hatte keine Chance. Ich bin seit 2005 Mitglied, seit 2009, glaube ich, müsste meine Dauerkarte sein und seitdem eigentlich zu fast allen Heimspielen und einer Menge Auswärtsspielen und vor allem einer Menge verlorener Nerven.
Sozusagen vererbt.
Ja, man könnte von vererbten Traumata sprechen.
Social Media oder Zeitung?
Social Media.
Kaffee to go oder gemütlich im Café?
Ich habe in Wien studiert und habe die Kaffeehauskultur noch mal mehr lieben gelernt. Deswegen am liebsten ein Kaffee im Sitzen, aber ab und an leider auch to go.
Und was ist dein Lieblingscafé in Berlin und welches ist in Frankfurt?
Da gibt es sehr, sehr viele. Ich würde sagen, in Berlin mag ich, wenn wir schon in einem jüdischen Podcast sind, Balabustan. Finde ich sehr, sehr nett. Ansonsten die Traditionsrösterei in der Ulanstraße. Genau, weil es hat ein bisschen dieses Kaffeehaus leer.
Wir haben auch wirklich guten Kaffee auch.
Also ich kaufe dort auch regelmäßig meinen Kaffee eigentlich ein. In Frankfurt würde ich einfach ganz klassisch gehen und einfach zu Wacker.
Ja, auch Klassiker. Und stimmt das, dass du 8 Tassen Kaffee am Tag trinkst?
Nicht mehr. Aber ich habe meine Zeit lang wahrscheinlich zu viel Kaffee getrunken. Ja.
Coffee-Schock.
Coffee-addicted vor allem. Aber lustigerweise ist EKG alles tipptopp, also ich muss nicht auf meinen Kaffeekonsumstand jetzt verzichten.
Und dann machst du aber einfach ab 16 Uhr oder sowas, gibt es dann keinen mehr?
Ich habe gerade eben noch einen getrunken zu Hause, also von daher, es kommt immer auf die Verfassung drauf an und was ich noch vorhabe, aber dadurch, dass ich ja sehr viel unterwegs bin und sehr viel wach bleiben sollte, müsste,
Und wie gesagt, später.
Da ich keine Mate oder Cola in der Regel trinke, beziehungsweise sehr selten das Koffein, dann da vor allem durch den Kaffee zum Kommen.
Ja, okay, verstehe. Viele kennen dich ja als Autor und Publizist und wir wollten ja auch irgendwie dich hier privat kennenlernen und haben uns überlegt, wenn du dich selber jemandem vorstellen solltest, der noch nie von dir gehört hat, wie würdest du das machen?
Einem Wort, in einem Satz?
In ein, zwei Sätzen?
Ein authentischer, fanatischer, jüdischer Fußballfan. Ich glaube, das sind so die 4 Wörter, die mich wahrscheinlich am besten beschreiben würden, in sehr kurz gedacht.
Dann ist Fußball schon
ein
großer Teil.
Fußball ist ein großer Teil meines Lebens, sowohl als Spieler, Trainer, Fan und vor allem in den letzten Jahren nochmal mehr auch in meinem Arbeitskosmos aufgetaucht. Und vor allem auch ein bisschen ein Coping-Mechanismus. Also ich glaube, gerade nach dem 7. Oktober habe ich vor allem sehr viele Male Kraft, Energie, aber auch Ruhe im Fußballstadion finden können.
Nicht im Spielen, sondern im Zugucken einfach.
Im Zuschauen, in allem, was drumherum ist, weil Fußball für mich mehr ist als ein Spiel von 90 Minuten am Wochenende, sondern Fußball und die Fanleidenschaft durchdringt eigentlich meine komplette Woche. FreundInnen zum Fußball gehen, durch die Bundesrepublik fahren und vor allem auch sehr viel Freundschaften, die aufgrund meines Fanlebens entstanden sind. Und gerade auch vor allem, würde ich sagen, auch nach dem 7. Oktober, vor allem mit der Fanszene vom SV Werder Bremen, was auch sehr viel in dem Buch, wo wir wahrscheinlich auch mal später drauf kommen werden, und die Erinnerung an Hirsch Goldberg Pullin und Inba Heimann, die beide aufgrund von freundschaftlichen Beziehungen Kontakte zur Fanszene von Werder Bremen hatten und dort dann auch eben die Solidarität nach dem 7. Oktober sehr über gewesen ist und auch
sehr. Was hat dir dann Kraft gegeben, das zu sehen, dass so ein Verein?
Das ist es. Man muss sagen, es ging von den Fans und den Ultras aus, aufgrund der freundschaftlichen Beziehung zu den Ultras von Hapoel Jerusalem und zu Maccabi Haifa. Und das wurde dann auch von dem Verein sehr unterstützend wert aufgenommen. Von Tag 1 hat der Verein auch seine Plattform genutzt, um auf das Schicksal von eben Hirsch und Imba, aber auch eben von allen anderen Geiseln aufmerksam zu machen.
Die Geiseln, die am 7. Oktober von der Hamas entführt wurden.
Genau. Also Imba wurde schon im Dezember 2023 für tot erklärt und ihr Leichnam war auch der letzte weibliche Leichnam, der erst Anfang 2026 zurück nach Israel gebracht worden ist. Hirsch wurde leider kurz vor der möglichen Rettung im August 2024 mit 5 weiteren Geiseln in Rafah ermordet und die 6 Geiseln werden auch als Beautiful Six benannt. Hirsch Schicksal und Lebensgeschichte spielt eben auch sehr stark eine Rolle in diesem Buch, beziehungsweise zieht sich auch wie ein roter Faden durch dieses Buch. Mein Co-Herausgeber Monty Ott und ich sprechen da eigentlich ein bisschen auch davon, dass dieses Buch gewisserweise auch ein literarisches Denkmal für Hirsch ist.
Aber das mit dem Sport finde ich ganz interessant, dass das Sportschauen dir geholfen hat. Wir haben jetzt am Wochenende auch gehört, dass der Joel Levy, wo er gesagt hat, dass ihn Sport machen nach dem 7. Oktober so geholfen hat. Dieses auch von Social Media wegkommen für eine Weile, weil wir alle so fixiert drauf waren und die Neuigkeiten und wie gesagt uns so hilflos gefühlt haben und das eine Möglichkeit gegeben hat und ihm Sport so geholfen hat. Und jemand anderen kenne ich auch, die hat Ride, dieses Cycling, eigentlich aus einer Depression rausgeholfen, besonders nach dem 7. Oktober.
Perfekte Ventil einfach, gehe ich mal, so in vieler Hinsicht. Ne?
Sag mal, und wenn wir von deinem Buch reden, wolltest du schon immer schreiben?
Lustigerweise ist das eigentlich irgendwie passiert. Ich weiß bis heute nicht, wie ich da reingekommen bin in die Autorentätigkeit. Ich habe es nie wirklich geplant. Das war nie mein Wunsch oder Traum. Und aufgrund vielerlei, also ich mochte schon immer meine Meinung kundzutun und auch meine Meinung öffentlich zu vertreten. Und dann kam es eigentlich da so ein bisschen so im Zuge meiner Vizepräsidentschaft bei der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands, dass man ab und an mal einen Kommentar, einen Text veröffentlicht hat. Und das hat sich dann eigentlich weiterentwickelt, ohne dass ich es geplant habe. Aber Schreiben bzw. kreatives Schreiben ist, finde ich, auch eine Möglichkeit, sich anders auszudrücken und gleichzeitig auch zu analysieren, aber auch Emotionen darzustellen. Ich bin ein großer Fan von schriftlicher Bildsprache und obwohl ich selbst studiert habe, lehne ich das akademische Schreiben sehr ab, weil ich gerne eigentlich schreiben möchte, dass alles verstehen können, dass es auch schön und Spaß macht zu lesen und gleichzeitig informativ. Deswegen würde ich sagen, es ist so eine Mischung auch aus schon natürlich akademisch angehaucht, aber es ist nicht ein, es sind keine akademischen Werke, wie ich schreibe.
Okay. Das heißt, es war eine Entwicklung und nicht irgendwie schon als Kind in der Schule, dass du da irgendwie mal ein Notizbuch saß
überhaupt,
und deine Gedanken aufgeschrieben
überhaupt
hast, hat sich das entwickelt.
Also ich, wie gesagt, ich kann das, ich bin sehr dankbar dafür, dass es so gelaufen ist, aber es war nie mein Plan tatsächlich damit, dann auch mein Geld zu verdienen.
Und du bist ja sehr sichtbar im öffentlichen Raum.
Das
und
ist zumindest.
Ja, und zeigst deine Haltung und jetzt mit dem Buch auch, nicht? Das ist bestimmt nicht immer einfach. Und du lebst in Berlin. Da ist das, glaube ich, das Pflaster nochmal ein anderes wie in Frankfurt, was an Antisemitismus man sieht, was man auf der Straße sieht, die Demos, die dort stattgefunden haben, die Unis am Campus, was das haben wir teilweise mitbekommen, was in Berlin da los war. Und hast du direkt Antisemitismus erfahren oder?
Ich könnte damit auch ganze Bücher füllen. Also ich glaube, das hat angefangen, das habe ich immer. Meine erste antisemitische Erfahrung müsste so mit 5 oder 6 Jahren bei Maccabi Frankfurt gewesen sein. Als ein Gegenspieler bei einem Turnier mich in der Pause gefragt hat, ob Zitat, wir Juden eigentlich Adolf, ob ihr Juden eigentlich Adolf Hitler mögt, Zitat Ende.
Das ist ja auch eigentlich immer noch, ne?
Genau,
das erfahren ja die Spieler ja bis zum heutigen Tage. Und
wieder
so junge Leute vor allen Dingen, ja. So.
Und Susi, wenn mein Bruder, der ist noch ein bisschen älter als du, der hat das auch schon berichtet.
Mein Vater hat das auch, also sehr vieles. Es zieht sich eigentlich wie so eine rote Linie. In Berlin auch tatsächlich an vielen Stellen, aber auch aufgrund auch meiner Arbeit, die ich mal zeitlang gemacht habe, gerade so in den Jahren 2020 bis Jahr 2023, habe ich sehr viel Recherche vor Ort auf antisemitischen Demos gemacht. Das ging von Querdenken-Demonstrationen, rechtsextremen Demonstrationen, anti-israelischen Protesten bis islamistischen Demonstrationen. Und habe dort vor allem mich auf Antisemitismus konzentriert, was eigentlich auch so ein Kernteil meiner Arbeit ist, die nicht immer ganz ungefährlich ist. Also ich glaube, ich kann auch von Morddrohungen bis Bedrohungen berichten. Ich glaube, das Krasseste war wahrscheinlich, also es waren zwei Sachen. Das eine waren Sticker in meinem Wohnungsumfeld, wo unter anderem auch mein Name drauf stand. Weil ich über eine kleine, lokale, rechtsextreme Kleinstgruppe aufgeklärt habe, die bei uns in der Nähe aktiv gewesen ist. Auf dem einen stand Ruben auf der Jagd nach Nazi-Stickern und auf dem anderen, das fand ich sogar tatsächlich ein bisschen witzig, Happy Chanukka, Gerchikov, weil das war im Dezember. Lustigerweise haben sie meinen Namen richtig geschrieben, das haben sehr viele Familienfreunde und Freundinnen auf Bar Mitzwa oder Hochzeitseinladung bis heute nicht hinbekommen. den lasse ich ihnen. Das andere waren Drohung von einem Anhänger der rechtsextremen türkischen Grauen Wölfe, der mir als auch anderen Personen, vor allem kurdisch, jesidisch oder türkisch oppositionell, Morddrohungen via Instagram geschickt hat in Form von einer Pistole und Patronenhülsen.
Und wie gehst du dann mit sowas um?
Ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich glaube, das ist etwas, was vor allem oder was sehr stark meine Jugend, meine Kindheit in Frankfurt geprägt hat, dass ich nie mich verstecken wollte für das, was ich bin. Und wenn jemand damit ein Problem hat, dann ist es deren Problem und nicht mein Problem. Was nicht heißt, dass ich naiv durchs Leben gehe und vor Unvorsicht bin, aber ich habe keine Lust, mich davon einschüchtern zu lassen und bislang laufe ich damit eigentlich ganz gut, was nicht heißt, dass es nicht, also ich glaube, ohne mein Umfeld von Freundinnen, von Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auch vor allem diejenigen, die auch in diesen Bereichen arbeiten.
Hast du denn mit vielen auch anderen Aktivisten und so Kontakt?
Also ich kenne, glaube ich, innerhalb der Deutschland, also diejenigen, die sich in diesen Bereichen ausarbeiten, damit arbeiten, sei es journalistisch, sei es publizistisch, sei es in Organisationen, aber auch aktivistisch, In ich kenne es, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen in verschiedenen Städten. Mit einem ist es dann mehr als nur eine professionelle Freundschaft. Bei manchen ist es dann wirklich auch daraus, dass dann auch Freundschaften entstanden sind und da auch nicht jüdisch, jüdisch.
Aber wie kann man sich das eigentlich vorstellen? Seid ihr da vernetzt oder habt ihr eine WhatsApp, wo ihr euch da gegenseitig mit Fragen oder beziehungsweise mit euren Erfahrungen noch?
Also ich bin in der ein oder anderen Signal-Gruppe, das ist ein bisschen sicherer nochmal als WhatsApp. Mhm. Bei manchen, wie gesagt, bei manchen hat sich das eigentlich so ein bisschen ergeben, dass daraus dann Freundschaften entstanden sind, aus einem kollegialen Austausch ist so ein Freundschaften entstanden. Es werden also Hilfestellungen etc. Tausche ich mich, glaube ich, täglich damit aus, mit der Ausnahme, wenn ich im Urlaub bin, da mache ich dann tatsächlich, wenn es nicht unbedingt sein muss, versuche ich dann mein Handy und vor allem meine Chatgruppen nicht zu lesen. Klappt mal mehr, mal weniger, liegt auch öfter mal.
Ich wollte fragen, wie strikt du das dann einhältst, oder?
Manchmal leider nicht so, aber ich glaube tatsächlich auch der 7. Oktober hat mir dabei geholfen, meinem vor allem, also ich würde ja sagen, nachdem die letzten Geiseln wieder zurückgekommen sind, ist mein Social-Media-Konsum nochmal runtergegangen und ich versuche mir da auch meine Freiräume auch zu erkämpfen. Klappt, wie gesagt, mal mehr, mal weniger und manchmal ist es leider ja auch nicht, liegt das nicht an mir, sondern in äußeren Umständen.
Du bist ja ein Kind der Frankfurter jüdischen Gemeinde und wie ist es denn für dich heute, wenn du lebst ja seit vielen Jahren in Berlin, wie ist es denn eigentlich für dich mit dem Abstand, den du jetzt hast, wie nimmst du unsere Frankfurter Gemeinde denn wahr, sowohl positiv, negativ, hat sich viel verändert für dich?
Ich würde sagen, es hat sich sehr, sehr viel verändert und sehr, sehr viel zum Positiven. Es war vor allem mit dem ersten Buch, das ein Reportageband gewesen ist, auch mit Monty Ott zusammen als Co-Autor, waren wir auch sehr viel eben im Kulturprogramm des Zentralsystems in Deutschland unterwegs gewesen und sehr vielen jüdischen Gemeinden. Und jedes Mal, wenn ich sage, dass ich aus Frankfurt komme, dann sieht man da so einen fast schon ehrfurchtsvollen Blick von den Menschen gegenüber. Also ich glaube, da kann man von einem positiven Neid darüber sprechen, was die jüdische Gemeinde Frankfurt in den letzten Jahren aufgebaut hat. Angefangen von dem Ausbau der Lichtigfeldschule, in Veranstaltungen, auch der Digitalisierung, der Kulturabteilung, der Community-Abteilung natürlich auch. Also ich glaube, viele Juden und Jüdinnen in Deutschland, Mitglieder jüdischer Gemeinden, wünschten sich, sie hätten diese Vielfalt sowohl in einem kulturellen, in einem politischen, in einem religiösen Kontext, wie die jüdische Gemeinde in Frankfurt sie zeigt und auch, würde ich sagen, auch die politische Präsenz und die Einbindung in die Stadtgesellschaft.
Hören wir gerne noch, vor allen Dingen als zwei Ex-Berlinerinnen.
Ja.
Ja, sagen wir so, ich glaube, wir müssen an dieser Stelle nicht über die jüdische Gemeinde zu Berlin sprechen.
Hast du da aber Kontakt zu Leuten? Jetzt nicht aus der Organisation heraus, aber...
Ich sowohl als auch. Ja. Ich meine, ein guter Freund von mir hat ja auch versucht, dort was zu verändern, leider vergeblich.
Vielleicht braucht es noch ein paar Jahre oder andere Generationen oder vielleicht gucken die sich was von uns ab. Das wäre doch,
ich sag mal so,
finde ich ganz gut.
Es hilft dir immer vielleicht beten.
Gehst du in die Synagoge regelmäßig?
Ich bin in der Westen-Synagoge aufgewachsen. Also ich war Freitag, Samstag mit meinem Vater, wenn nicht der FC gespielt hat und wir jetzt nach Köln gefahren sind oder zu Auswärtsspielen, waren Freitag und Samstag eigentlich immer in meiner Kindheit fest eingeplant. In Berlin gehe ich vor allem freitags in die Synagoge, aber auch je nachdem halt, ob ich in Berlin bin oder nicht, weil das natürlich auch immer sehr davon abhängt, ob ich in die Synagoge gehen kann. Aber grundsätzlich gehe ich regelmäßig, würde ich sagen, ja.
Und zwischendurch betest du?
Ich lege eigentlich, seit ich 13 bin, fast durchgehend Tefillin, angefangen mit einmal die Woche, damals noch nicht als Frühaufsteher, sondern dann, wenn die anderen Religionsunterricht hatten und ich die ersten 2 Stunden frei hatte. Das hat sich dann eigentlich so durchgezogen, dass ich dann eigentlich jeden Tag inzwischen Zwillinge, wie gesagt, manchmal mit kurzen Ausnahmen, aber doch eine Durchgängigkeit als meiner Bar Mitzwa, beziehungsweise kurz, es müsste so im Herbst 2010 gewesen sein.
Aber jetzt so rein spirituell, so gibt es so Situationen so im Alltag, wo du dann einfach sagst, bitte Gott, Hashem, irgendwas?
Das ist eine interessante Frage. Dazu habe ich mal, das ist auch schon gedacht, glaube ich, 2 Jahre her, für den Spiegel etwas darüber geschrieben, weil für meine Familie in Israel bin ich quasi ein Rabbiner. Für einen Rabbiner tue ich wahrscheinlich maximal also das Mindeste. Das ist eine gute Frage. Es ist, glaube ich, eine Mischung aus
das heißt,
traditioneller Spiritualität, würde ich es vielleicht nennen, weil ich persönlich mit dem Begriff religiös in meinem Kontext nichts anfangen kann, weil also nach dem Familienkiddusch bin ich dann feiern gegangen oder in die Bar, was natürlich jemand, der religiös lebt, nicht machen würde.
Du bist aber ja traditionell, also
genau.
Dem üblichen Sinne.
Genau,
und Frankfurt war ja schon immer, also auch im Vergleich zu den Berlinern, war viel traditioneller.
Aber du meinst im Vergleich zu deiner Familie bist du ein Rabbiner,
in
weil sie überhaupt nicht religiös
also in
sind.
Ist das halt
ja.
Classic Israelis.
Da geht man nicht in die Synagoge, die kennen das alles
genau.
Gar nicht. Also der säkuläre Israeli
genau.
Geht samstags an den Strand wahrscheinlich oder mit seiner Familie macht ein Picknick.
Ja.
Und
genau.
Die kennen das gar nicht, dass man hier samstags
genau,
in die Synagoge
geht. Genau, es ist auch so ein bisschen, ich glaube, das ist etwas, was vor allem etwas ist, was etwas sehr stark Diaspora-mäßiges ist, dass ist trotzdem, um das für viele Israelis in Israel ist man entweder säkular oder religiös, aber so dieses traditionelle Mischding, das gibt es in dieser Art und Weise eigentlich sehr selten, wenn dann vielleicht eher von den Leuten, die dann Aliyah gemacht haben. Aber wie gesagt, ich würde mich nicht als religiös bezeichnen, aber bekomme sehr häufig von außen das Label religiös aufgedrückt, wogegen ich mich ein wenig wäre.
Junge Menschen, jüdische junge Menschen, was bist du der Meinung, was beschäftigt die jetzt aktuell?
Ich glaube ziemlich viel und also da können wir natürlich aus einer jüdischen Perspektive
sprechen. Aus der jüdischen Perspektive.
Aber auch, genau, also ich glaube grundsätzlich das, was eigentlich irgendwie alle betrifft, irgendwie Zukunftsängste aufgrund der vielen verschiedenen multiplen Krisen, die wir weltweit haben, aber gerade auch in einem jüdischen Kontext glaube ich schon, dass das, was nach dem 7. Oktober auf uns zugekommen ist, das sehr viel verändert hat, dass Sachen wie mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen sehr stark auch nochmal als Thema aufgekommen sind. Auch ein Thema.
Ängste,
das,
ne?
Genau.
Also wirklich Ängste, die davor genau. Gar nicht so, wir haben uns ja alle ziemlich sicher und ja, es komplett assimiliert.
Assimiliert würde ich,
aber viele
Teil der
Gesellschaft.
Ich glaube, das könnte sein, dass ein bisschen auch dieses, dass man sich nicht mehr als ein hundertprozentiger Teil dieser Gesellschaft fühlt. Dass natürlich die Frage ist, kann man in diesem Land, auf diesem Kontinent überhaupt noch leben? Das sind auf jeden Fall Punkte, die da mit reinspielen, aber ich glaube vor allem und das ist etwas, was irgendwie mit alles also spielt natürlich mit rein, ist die Frage der mentalen Gesundheit, wie man eben mit den generellen Krisen, die wir sowieso haben, aber dann auch mal diese Krise, die nach dem 7. Oktober aufgekommen ist, wie man damit umgeht, welche Möglichkeiten gibt es. Und ich glaube, dass wenn man etwas Positives daraus ziehen möchte und positiv in dicke Anführungszeichen, ist das auch in jüdischen Communities mehr über dieses Thema mentale Gesundheit, psychische Erkrankung gesprochen wird, was ja auch so wie in der Mehrheitsgesellschaft an sich so ein bisschen ein Tabuthema immer mal ist. Und ich glaube auch, wir sind noch da relativ weit am Anfang, sowohl innerjüdisch als auch außerhalb der jüdischen Communities, über diese ganzen Themen zu sprechen und das auch offen anzusprechen, weil nur so können wir einen Fortschritt wagen, der eben halt auf die Bedürfnisse nicht nur von jungen Erwachsenen, sondern eben schon auf Kinder, Jugendliche eingehen kann, weil das betrifft eben nicht nur eine gewisse Gruppe, sondern uns alle.
Und gab es da Leute, von denen du Strategien erfahren hast oder
also
wie sie damit umgehen? Ich meine, jetzt abgesehen von ärztlicher Betreuung oder sowas, aber.
Also ich glaube, wer eine extreme Hilfe gewesen ist, ist die Autorin und Psychologin Pia Lamberti, die ich sehr, sehr schätze, die nicht jüdisch ist, aber sie ein absoluter Ally ist, sich auch beim Think Tank CEMAS, gerade auch mit Radikalisierung, Antisemitismus, auseinandergesetzt hat aus einer psychologischen Perspektive und jetzt auf ausgebildete Notfallpsychologin ist und die mir nach dem 7. Oktober, aber auch schon davor, an vielen Stellen Welt mitgeholfen hat mit Bewältigungsstrategien, mit Möglichkeiten, wie ich mir auch selbst Ruhe oder mit mir meine Räume schaffen kann. Genauso, ich glaube, Pia war an vielen Stellen immer eine große Hilfe und hat auch hat verstanden, was mich in diesen Momenten auch umgetrieben hat, und konnte darauf auch sowohl aus einer professionellen, aber auch aus einer freundschaftlichen Perspektive mit Rat und Tat beiseite stehen.
Ich glaube, 7. Oktober war einschneidend für alle Altersgruppen und
ja, bis zu diesem Tage spüren wir das ja. Also,
ja, und für junge Leute.
Einfach vielleicht
umso mehr, wenn, ich weiß nicht, ich bin ja noch aufgewachsen mit Eltern, die Krieg erlebt haben und deren Geschichten und Verfolgung, Eltern und Großeltern, denn aber relativ gut hier in Deutschland aufgewachsen. Wir haben uns eigentlich nicht in dem Maße bedroht gefühlt oder nicht Teil der Gesellschaft. Und ich glaube, für junge Menschen, die jünger sind und das so plötzlich erlebt haben, muss das sehr einschneidend gewesen sein.
Sehr einschneidend und vor allen Dingen, ich finde auch die Gespräche mit den eigenen Eltern plötzlich, wo sie dich fragen, also meine Mutter fragt mich die ganze Zeit, wohin willst du gehen? Du musst die Koffer packen und gehen. Ja, wohin denn? Und da fängt schon die Diskussion, also zu Hause bei uns an, die Gedanken, damit haben wir ja nie uns auseinandersetzen müssen. Und diese Frage steht plötzlich komplett im Raum jetzt, ich denke, bei den meisten Familien.
Also ich glaube, was Kern meiner Arbeit ist oder was ich für mich als Kern meiner Arbeit auch sehe, ist, dass diese Frage eigentlich nie beantwortet werden muss und dass man sich diese Frage nicht stellen muss, was nicht heißt, dass man sie nicht stellen darf. Aber ich beschäftige mich erstmal nicht damit, weil meine Aufgabe oder das, was ich als meine Aufgabe sehe, ist im Hier und Jetzt. Und ich werde zumindest alles, was in meiner Macht steht, tun, damit das nicht der Fall sein muss. Was nicht heißt, dass es nicht eventuell irgendwann mal so weit sein könnte. Aber Stand jetzt beschäftigt mich diese Frage tatsächlich persönlich nicht, aber ich kenne natürlich sehr, sehr viele Menschen, die das umtreibt.
Hast du viele Freunde, die jetzt, also seit dem 7. Oktober auch nach Israel?
Es war schon vor dem 7. Oktober einige Leute, die aus vielerlei Gründen, muss man sagen, also nicht, dass Antisemitismus oder das Gefühl der Unsicherheit ein treibender Faktor, aber bei vielen war es dann auch eben einfach die Verbundenheit zum Land, war es die Liebe, waren es auch Jobperspektiven. Nach dem 7. Oktober war eben halt auch eine Mischung aus beidem, plus halt eben Antisemitismus, Sicherheit und immer dieser Satz, trotz allem fühle ich mich in Israel sicherer.
Trotz der Bomben.
Genau, trotz Bedrohung durch den Iran bzw. die Islamische Republik und ihre Proxys im Nahen und Mittleren Osten. Aber ich glaube, es gibt an dieser Stelle auch kein richtig oder falsch und das sind sehr individuelle Fragen, auf die man vielleicht auch am Ende des Tages keine allumfassende Antwort haben kann.
Und die auch für jeden anders ist und sich jeder selber beantworten muss. Wir würden zu unserer Abschlussfrage kommen. Mhm. Und zwar, es wäre dein perfekter Coffee Break. Wo würde er stattfinden? Mit wem? Was würdest du trinken? Und worüber würdest du mit dieser Person sprechen?
Puh, das sind sehr, sehr viele. Ich glaube, die einfachste Frage wäre, was würde ich trinken? Ist wahrscheinlich entweder ein Flat White oder ein Espresso. Aber ich glaube, mein absoluter Lieblings-Coffee-Spot wäre auf jeden Fall vor einem Monat war ich mal wieder in Italien. Und ich glaube, der perfekte Spot ist ganz klar diese schönen kleinen italienischen Cafés, wo man an der Theke für 90 Cent einen Espresso bekommt. Und der 100 mal besser schmeckt als jeder Espresso für 3,50 Euro in Deutschland. Mit wem würde ich das? Sehr, sehr viele Menschen wahrscheinlich, die sehr interessante GesprächspartnerInnen wären.
Ein Fußballer?
Nee, ich glaube, da sind die Gespräche teilweise nicht unbedingt so erhellend. Also ich glaube, Amos Oz wäre natürlich interessant gewesen. Ich finde seine Tochter auch sehr interessant und habe auch gerne in einem Bücher von Fania Salzmann-Oz gelesen, weil ich glaube, sie hat einen sehr spannenden Blick und auch einen kritischen Blick auf Israel und das, was gerade auch politisch in Israel an vielen Stellen meiner Meinung nach schief läuft.
Mhm.
Also ich glaube, mit ihr würde ich mich sehr, sehr gerne unterhalten. Ich glaube, das wird in Italien etwas schwieriger, aber vielleicht dann in Tel Aviv am Strand.
Auch ein schöner Spot.
Dann lieber Eis. Dann würde ich aber, glaube ich, den Iced Coffee präferieren.
Danke, vielen Dank, dass du heute gekommen bist. Danke für dein offenes Gespräch.
Danke für die Einladung.
Danke, dass du der erste Gast bei uns beim Girl Journey Coffee
Break
warst.
Das ist natürlich auch eine Ehre.
Ja, abonniert Juni Coffee Break, seid auch beim nächsten Mal dabei.